Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Das wilde Leben, das ist der Titel eines Films, der vor 10 Jahren in die Kinos kam und der die Geschichte der Uschi Obermeier erzählt. Uschi Obermeier, das schöne Gesicht der APO, die erste Pop-Ikone in der Geschichte der Bundesrepublik, gespielt von Natalia Avellón. Und als die in dieser Woche bei uns zu Gast war, ging es auch um die allererste Begegnung der beiden.
Also ich war natürlich sehr aufgeregt. Sie genauso. Die Sympathie aber war von Anfang an da und das okay. war unser Glück. Wir mochten uns einfach gerne. Das war aufregend.
Wir haben vor ein paar Jahren mit dieser Uschi Obermeier mal eine Sendung gemacht.
Ich sehe mich nicht als Ikone, aber wenn die anderen das sagen, be my guest.
Also. Hat es ein Interview gegeben, in dem nicht nach Rainer Langhans und Keith Richards gefragt wurde?
Kaum.
Wobei es ja auch zwei Männer waren, die eine große Bedeutung für ihr Leben hatten bzw. haben.
Ja, aber immer die gleichen Geschichten. Und das war ja der Grund, warum ich das Buch gemacht habe, damit ich mal endlich aus diesem kleinen Viereck rauskomme. Und es ist einfach wirklich nach all den Jahren so langweilig für mich, immer die gleichen Fragen beantworten zu müssen.
Tja, Uschi Obermeier und die immer gleichen Fragen. Sie klangen da so ein kleines bisschen genervt, kann das sein?
Ach ja, das kann ich verstehen. Auf der einen Seite, weil man wirklich ja, hat sich weiterentwickelt und ist wirklich politisch geworden, muss man sagen, im Gegensatz zu den 60ern.
Und geht jetzt aus Amerika weg?
Genau, aufgrund auch der Politik.
Ja.
Aufgrund der Trump-Politik, die sie einfach aufregt, nervt und traurig stimmt sozusagen. Und auch die Wetterbedingungen, die Feuer, die Winde.
Also sie lebt oberhalb von Los Angeles.
Genau, im Topanga Canyon, sehr, sehr weit oben. Und ich kann verstehen, wenn sie macht ja Schmuck, ganz tollen Schmuck, wirklich, den es so noch nicht gegeben hat. Und sie sammelt zum Beispiel Totenköpfe, die sie findet.
Wo findet man
von Äffchen,
findet
von man irgendwelchen Totenköpfe? Vögeln im Wald, da wo sie lebt, eben im Canyon, und versilbert sie. Also verarbeitet sie mit Silber und beleuchtet sie. Total toll.
Geht sie jetzt zurück nach Deutschland oder was macht sie?
Nach Portugal.
Nach Portugal?
Aufgrund des Wetters. Deutschland ist doch ein bisschen zu kalt und grau im Winter. Und sie ist die Sonne gewöhnt und hat für sich Portugal entdeckt. Und geht jetzt im Alter von 74, startet sie einfach nochmal alles neu, was ich einfach grandios finde.
Respekt.
Ja.
Wir haben gerade im O-Ton gehört, die beiden Namen, Rainer Langhans, der, wenn ich es richtig erinnere, mit dem Film nicht so schrecklich zufrieden war, weil er dargestellt wird im Film als ein nicht besonders toller Liebhaber.
Aber ja, da kommt das Ego
des Mannes.
Hoch des Mannes, genau. Ich habe Rainer kennengelernt, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Insofern, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass er den Film so kritisiert hat. Aber ich werde ein Wörtchen mit ihm,
okay,
ein Hühnchen rupfen.
Matthias Schweighöfer hat Rainer Langhans gespielt. Wie war da die Zusammenarbeit mit ihm?
Sehr lustig.
Ja?
Matthias Schweighöfer ist ein sehr, sehr lustiger, intelligenter junger Mann und sehr talentiert. Und
angenehm?
Ja, sehr viel Freude gemacht. Wir hatten wirklich viel zu lachen. Gerade bei unseren Bettszenen sozusagen, da ist man doch etwas geniert. Ja. Und,
wer hat Keith Richards gespielt?
Keith Richards hat Alexander Scheer, ein ganz, ganz toller Kollege von mir, gespielt. Wunderbarer Theater, Schauspieler, Kinodarsteller, sehr talentiert.
In die Rolle musst du auch mal reinfinden.
Der hat sich aber sowas von reingefunden.
Ja?
Der hat auch mit Keith Richards kommuniziert per Fax und, ich glaube, telefoniert. Und für den war das der Trip seines Lebens, diese Rolle zu spielen.
Summer Wine, vor 10 Jahren die Nummer 2 in Deutschland. Und die Frau, die im Film Uschi Obermeier war, war am Montag bei uns und hat erzählt, wie es ist, wenn man sich selbst singenderweise im Radio hört.
Das ist irgendwie surreal. Also ich erlebe mich nicht als ich, die da singt, sondern irgendjemand, der da singt.
Wirklich?
Ja, das ist komisch. Das ist, sind so zwei Seelen in meiner Brust. Einmal die Künstlerin, einmal die Privatperson. Jetzt bin ich hier natürlich bei Ihnen.
Als öffentliche Person,
als öffentliche,
auch ein
aber
Stück weit.
Auch privat sitze ich ja auch hier. Und das ist irgendwie lustig.
Haben Sie eine professionelle Gesangsausbildung?
Nein. Also ich habe einen Coach, mit dem ich arbeite und mache natürlich jeden Morgen meine Gesangsübungen für mich. Aber ich habe jetzt keine professionelle Ausbildung von 3 Jahren. Aber natürlich, es gibt Techniken, es gibt Übungen, die man
Diese Welt macht. Der Musik und die Welt des Films und des Fernsehens, Sie kennen nun beide.
Ja.
Ist das irgendwie 1:1 oder unterscheiden die sich auch in ein paar Punkten?
Ich würde sagen, die Musiker sind offener. Die Musiker unterstützen sich gegenseitig sehr gerne. Da gibt es ja Feature, ja, man arbeitet miteinander, fragt sich an. Im Schauspiel ist es eher so ein bisschen, Konkurrenz ist vielleicht übertrieben, aber da schaut jeder so gerne für sich und baut sein Häuschen und sein Universum auf. In der Musik ist es einfach wie eine große Familie. Ist man auch beim Film, wenn man einen Film dreht. Aber ich finde Musik irgendwie, ja, offener und lockerer.
Ja gut, aber so eine Konkurrenzsituation bei Schauspielern, die gibt es ja auch de facto. Also kriegst du die Rolle, krieg ich sie nicht.
So ist es. Also wenn man im gleichen Alter sich befindet und optisch vielleicht noch konkurriert, ist es halt so, ja. Aber ich mag das ja nicht so gerne. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das immer als Ansporn und Herausforderung und Motivation und nicht als Konkurrenz.
Mhm. In dieser Musikszene trifft man ja immer auch auf bestimmte Leute, die man von irgendwoher kennt.
Ja.
Und dann erlebt man sie leibhaftig. Beispiel, ja. Udo Lindenberg.
Ja.
Was ist Udo für Sie, für einer?
Wissen Sie, das Lustige oder das Schöne ist, wenn man als junger Mensch, als Kind oder Teenager Idole hat oder Musik hört, ob es Udo ist oder Bela B. eben, man bekommt sie auf CD mit und auf einmal steht man mit den Leuten entweder im Studio oder ist sozusagen befreundet. Udo Lindenberg, also befreundet ist jetzt übertrieben, wir kennen uns, schätzen uns und telefonieren ab und an. Er hat mich auch zu den SWR3 Live Lyrics gebracht. Und
was machen Sie da?
Das ist eine Show, bei der eben meist englische Texte übersetzt werden in Form von kleinen Theaterinszenierungen oder Musicalstücken. Und da hat er gesagt, Natalia, hast du nicht Lust? Ich bringe euch da zusammen, das wäre doch gut für dich, Mädel, du bringst dein Album raus, hier Musik, live auf der Bühne, viele Leute. Das ist toll. Udo okay. ist ein Mensch, den ich sehr schätze als Künstler und vor allem als Mensch.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Andrea Schwinn-Haumesser war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Frau Schwinn-Haumesser ist eine von insgesamt 17.000 Berufsbetreuerinnen in Deutschland, zuständig und verantwortlich für Menschen, die ihr Leben, ihre finanziellen, ihre gesundheitlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Beispiel:
junge Frau mit Behinderung, leichte Intelligenzminderung, immer noch im häuslichen Miteinander mit der Mutter, sehr ambivalente Beziehung. Die Mutter einerseits möchte sie die Tochter loshaben, weil sie überfordert ist, weil die auch aggressiv ist. Auf der anderen Seite lässt sie dann aber beim nächsten Gespräch nicht los und boykottiert quasi die Vorschläge der rechtlichen Betreuerin. Und diese sieht ganz genau das, was geschehen müsste, dass es für die junge Frau auch gut wäre. Sie würde sich ein bisschen abnabeln können und weiterentwickeln können, als es eben in dieser häuslichen Gemeinschaft mit der Mutter ist. Ja, und da steht man dann vor dem Problem. Was mache ich?
Wie haben Sie entschieden? Inwiefern können rechtliche Betreuer dann auch in die Persönlichkeitsrechte beispielsweise eingreifen?
Also an der Stelle haben wir alle eindeutig gesagt, da gibt's nichts einzugreifen. Das ist kein Fall von irgendeinem Zwang, der anzuwenden wäre. Es ist einfach eine Symbiose, die vielleicht nicht ganz so gut ist, für beide nicht, wo man aber behutsam rangehen muss, zu gucken, wie kann man sie lösen? Was kann man für Vorschläge machen, um der Tochter auch eine schrittweise Ablösung von zu Hause zu ermöglichen?
Fingerspitzengefühl ist sicherlich eine der wichtigsten Voraussetzungen für Sie als Berufsbetreuerin. Ja. Wie ist das, wenn jemand einen Berufsbetreuer zur Seite gestellt bekommt? Kann der entscheiden und sagen, Mensch, da passt mir das Vertrauensverhältnis, ja oder nein?
Sie meinen jetzt vom Betroffenen aus?
Ganz genau.
Ja, es ist so, bei rechtlicher Betreuung, bei professionellen Betreuern, da werden die Leute vorher nicht sich einander vorgestellt. Wir bekommen eine Fallbeschreibung, werden angefragt, wir können uns ungefähr ein Bild machen, aber es ist immer nur die Spitze des Eisberges. Und dann wird man zugeteilt. Und dann kann es natürlich sein, dass es sich im Laufe der Zeit eben entwickelt, ein gutes Vertrauensverhältnis oder eben auch nicht, dass die Chemie nicht stimmt. Aber ich sage immer, als professioneller Betreuer muss man in der Lage sein, eine professionelle Beziehung herstellen zu können, ungeachtet der menschlichen Sympathie oder Antipathie.
Wie viel Zeit können Sie denn Ihren Klienten pro Woche widmen?
Also in der Woche, wir haben vorher drüber gesprochen, im Monat sind es im Schnitt 3,2 Stunden Arbeitszeit.
Das heißt, die sind, glaube ich, rechtlich vorgegeben, oder? Kommt das hin?
Das ist quasi über die Zeitpauschalen vorgegeben, die im Gesetz stehen. Das ist unsere Zeit, unser Budget, was uns zur Verfügung steht, was natürlich vorne und hinten nicht ausreicht. Das können Sie sich vorstellen. Das sind weniger als eine Stunde in der Woche pro Klient. Und da muss dann wirklich alles geregelt werden für den, je nach Aufgabenkreisen. Und das ist zu wenig, viel zu wenig Zeit.
Das heißt, der Rest wird ehrenamtlich gemacht oder fällt er einfach unter den Tisch?
der wird ehrenamtlich gemacht, in der Tat häufig. Also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Kollegin, die hat mir erzählt, so, ich bin jetzt eine Woche mit meinem Fall beschäftigt im Monat. Das war so um den 9. Oktober herum. Ich habe mein Zeitbudget für den Monat schon ausgereizt. Ich müsste jetzt eigentlich aufhören mit der Arbeit. Geht natürlich nicht.
Leute der Woche mit Nicole Köster und mit Andrea Schwinn-Haumesser, die als Berufsbetreuerin Menschen unterstützt, die ihre Lebensentscheidungen nicht mehr allein treffen können. Frau Schwinn-Haumesser ist auch die Sprecherin der Landesgruppe Baden-Württemberg des Bundesverbandes der Berufsbetreuer und sie wünscht sich angesichts der tiefen Eingriffe in das Leben der Betroffenen deutlich mehr Transparenz.
Es gibt zwar schon Standards, die der Verband mitentwickelt hat über Jahre. Es gibt Kontrolle, aber es gibt natürlich, wenn jemand kriminelle Energie entwickeln möchte, dann hat er die Möglichkeit. Also es ist wirklich so, dass tatsächlich, wenn man da keine Skrupel hat, dann kann man sich bedienen. Ich würde das nie so machen, dass ich alleine in diese Wohnung reingehe. Ich würde immer mit Zeugen reingehen. Ich würde immer alles genauestens dokumentieren und begründen, warum ich was mache.
Sie sind ja seit 17 Jahren Berufsbetreuerin. Hatten Sie auch schon Fälle, wo Sie über jeweiliges Vermögen entscheiden mussten und was eben auch schwierige Situationen waren?
Ja, das hatte ich vielfach schon. Und es sind meistens Situationen, in denen die Menschen in ganz verletzlichen krankheitsbedingten Situationen sind, eben weil sie in der Psychiatrie behandelt werden müssen, weil sie schwere Depressionen haben, weil sie eine Manie entwickelt haben, in der sie ihr Geld zum Fenster rauswerfen. Sind oft die Situationen, in denen dann aber trotzdem parallel was entschieden werden muss, in der gehandelt werden muss, damit eine Existenz tatsächlich auch längerfristig gesichert werden kann.
Heißt das, Sie entscheiden darüber, ob ein Haus verkauft wird, ja oder nein, oder wie weit geht das?
Also ich würde mir immer wünschen, ich könnte das mit dem Betreffenden in aller Ausführlichkeit und auf vernünftiger Basis besprechen können. Das wäre eigentlich die oberste Pflicht, alles zusammen, nicht über den Kopf hinweg des Betroffenen. Aber es ist oftmals eben der mangelnden Zeit und auch der nicht nur der Zeit, die ein Betreuer hat, sondern eben auch die Brisanz, mit der etwas dann passieren muss, damit überhaupt auf längere Sicht eine Perspektive geschaffen werden kann.
Nochmal die Frage, entscheiden Sie dann auch darüber, ob ein Haus beispielsweise verkauft wird, ja oder
ja,
nein? Gibt es solche Beispiele?
Ich habe auch schon so entscheiden müssen, tatsächlich für einen Klienten, der schwere Depression hatte nach dem Tod seiner Eltern und völlig den Boden unter den Füßen verloren hat, keinerlei Entscheidung in irgendeine zukünftige Richtung mitdenken konnte. Und ich war in der Lage, musste entscheiden. Und das war wirklich nur nach vielen Fallbesprechungen mit den Kollegen möglich, dass ich dann mich dazu entschlossen habe, tatsächlich auch sein Haus räumen zu lassen und zu verkaufen.
Wie hat der Klient dann reagiert, als er davon erfuhr?
Zunächst war er natürlich entsetzt, beziehungsweise er wurde dann, als er sich langsam erholt hat, das war aber erst Monate später, als es ihm dann richtig klar wurde, was es bedeutet, dass er jetzt sein Elternhaus nicht mehr hat, dass eben vieles nicht mehr so weitergehen würde, wie er es bisher gewohnt war. Und dann hat es einen ganzen langen Prozess gedauert, ihn aber wieder in die Spur des Lebens zu kriegen. Und da bin ich heute noch froh und dankbar, dass mir das gelungen ist.
Das heißt, er konnte dann im Nachhinein auch nachvollziehen, warum Sie diesen Schritt gegangen sind.
Ja, er konnte eigentlich auch aus heutiger Sicht sagen, oh, ich habe da einen Freund, hätte der nur auch mal einen rechtlichen Betreuer bekommen, dann hätte er jetzt nicht sein Haus per Zwangsversteigerung verloren.
Leute der Woche, jetzt mit einer Frau, die fast immer die Erste und fast immer die Beste war. Miriam Meckel hat eine Professur für Kommunikationsmanagement in der Schweiz. Sie ist in Düsseldorf die Herausgeberin der Wirtschaftswoche und sie hat sich in ihrem aktuellen Buch »Mein Kopf gehört mir« mit den Versuchen großer Konzerne beschäftigt, irgendwann in der Zukunft unsere Gedanken lesen zu können. Zu diesem Zweck hat Miriam Meckel einen ungewöhnlichen Selbstversuch unternommen. 24 Stunden allein im Keller der Fachhochschule Winterthur.
Das war eine geräuschisolierte Dunkelkammer eigentlich, wo üblicherweise Geräte, neue Technologien getestet werden unter besonderen Bedingungen. Und ich hatte danach gesucht, weil es solche Räume früher gab. Das nannte man früher Deprivationsräume. Die wurden auch zum Teil in der Psychotherapie eingesetzt. Und heute gibt es das eigentlich nicht mehr. Und die hatten halt einen. Aha. Und ich habe gesagt, ich würde da gerne reingehen, würde das gerne ausprobieren, was passiert, wenn ich 24 Stunden alle Reize sozusagen meinem Gehirn entziehe. Und dann haben wir uns geeinigt und dann habe ich das probiert.
Was ist passiert in den ersten Stunden?
Oh, viel. In den ersten Stunden ging es noch. Ich habe erstmal gedacht, ich werde wahnsinnig müde und mein Gott, ist das vielleicht langweilig jetzt hier. Und das hat nicht lange gehalten, sondern ich habe dann eigentlich sowas wie einen Roadtrip der Sinne erlebt, ohne äußere Einflüsse, aber aus dem Gehirn selber entstanden. Das heißt, wenn man dem Gehirn Reize entzieht, die es ja sonst permanent alltäglich bekommt, wenn wir im Leben unterwegs sind, dann führt das zu Verunsicherung und dann generiert das Gehirn diese Reize aus sich selbst heraus. Also Musik, Musikschleifen, Videos. Ich habe Fahrstühle an der Wand rauf und runter fahren sehen, Lichter, Leute durch den Raum gehen. Ich habe Dinge gehört, die nicht da waren. Plötzlich dachte ich, ich sitze in einem Bergwerk, da fährt eine Straßenbahn über mir. Also Sachen, nichts von dem gab's. Und das ist schon ein bisschen beängstigend.
Das klingt ja nach einem ganz üblen LSD-Trip.
So übel war, also ich habe auch mal Angst gehabt, aber so übel war es eigentlich nicht, weil ich habe mich ja darauf vorbereitet. Mir war schon klar, dass sowas passieren kann. Ich war dann trotzdem überwältigt, wie stark diese Erscheinungen und diese Momente sind und auch ehrlich gesagt, wie erschöpfend das war. Also nach den 24 Stunden war ich komplett durch den Wind.
Haben Sie zwischenzeitlich auch mal geschlafen?
Nee.
Innerhalb nicht?
Nee,
okay.
Konnte ich nicht.
Hatten Sie Angst?
Ich hatte auch mal Angst, phasenweise. Ich habe gedacht, da kommt jemand. Das beschreibe ich auch im Buch. Ich habe wirklich gehört, dass jemand sich an der Tür zu schaffen macht und dachte, da kommt jemand. Und habe richtig Angst gehabt und bin dann irgendwann wirklich hysterisch auf diese Tür zugekrabbelt durch dieses Dunkle, weil man sieht ja wirklich nichts, man sieht die Hand vor Augen nicht, um zu gucken, stimmt das jetzt, um irgendwie wieder mich einzukriegen. Und natürlich war da niemand. Aber das waren so Momente, die waren, die waren hart.
Hatten Sie Angst, verrückt zu werden zu einem bestimmten Zeitpunkt?
Nee, hatte ich eigentlich nicht. Also ich habe schon gedacht, ui, das ist jetzt ein bisschen heftiger, als ich das erwartet habe. Aber da hatte ich doch immer Vertrauen, dass das in dem Moment, wo ich dann auch wieder rausgehe und ins normale, beleuchtete Leben zurückkomme, dass das dann wieder gut wird.
Gut. Und im normalen, beleuchteten Leben haben Sie irgendwann die Recherche abgeschlossen, haben das Buch geschrieben und sind für die Zukunft zu welcher Erkenntnis gekommen?
Denken hilft. Dafür haben wir unser Gehirn. Und darüber nachzudenken, was wir zulassen wollen und wie wir es ausgestalten wollen, auf dem Weg dahin, das Gehirn ans Internet anzuschließen, das wäre gut, wenn wir es jetzt tun würden und nicht alle Fakten erstmal entstehen lassen, um dann zu sagen, huch, was ist denn jetzt los?
Politiker sind unfähig, Politiker denken nur an sich und an die eigene Karriere. Politiker haben jeden Bezug zur Realität und zu den Menschen verloren. Das sind einige der Vorurteile und Klischees, die nicht zuletzt in den sozialen Medien mantramäßig wiederholt werden. Miriam Meckels Haltung ist da deutlich differenzierter. In den Nullerjahren war sie Regierungssprecherin und Staatssekretärin in NRW und hat dort die beiden Ministerpräsidenten Clement und Steinbrück erlebt.
Das waren die Anfänge tatsächlich der Schröderschen Sozialreform, der Agenda 2010. Und ich erinnere mich daran, dass das schon diese Regierung, diese Bundesregierung damals, die Rot-Grüne, ja echt aus den Schuhen geworfen hat, als plötzlich die Arbeitslosenstatistiken sich veränderten und als die ganze Diskussion um die Frage, wie kann die SPD gerade sowas tun, losging. Also ganz einfach war es auch nicht, aber die Zuordnung, wie Sie gerade beschrieben haben, war natürlich klar. Es gab zwei Volksparteien, zwei große und daran war auch nicht zu rütteln.
Sie waren sehr nah dran an diesen damaligen Spitzenleuten. Wie würden Sie den Stress beschreiben, den die damals gehabt haben?
Enorm hoch.
Ja.
Enorm hoch, ja. Also deshalb, ich mag wirklich nicht diese Politikerbäscherei, die wir ja ganz oft in Deutschland betreiben, weil die Jobs sind vergleichsweise schlecht bezahlt, wenn man mit der Wirtschaft zum Beispiel das vergleicht. Und sie sind unfassbar stressig und man hat eigentlich keine Selbstbestimmung über das Leben mehr, sondern ist auf eine Art Sklave eines fremdgefüllten Terminkalenders und vor allen Dingen von vielen Dingen, die man gar nicht selber bestimmt, ja, wie öffentliche Meinung und diese Dinge. Natürlich kann man da was für tun, aber viele Dinge passieren eben auch heute mehr noch als damals so dynamisch und so schnell und so unbeeinflussbar, dass man hin und her getrieben wird. Das ist nicht beneidenswert.
Dazu kommt noch, alle 4-5 Jahre muss man sich neu bewerben in Wahlen und wenn es blöd läuft, hat man den Job, den man gehabt hat und den man gerne gemacht hat, dann nicht mehr. Und zum Zweiten, man läuft Gefahr, jeden Tag in der Zeitung zu lesen, dass man seinen Job nicht gut macht, dass man ein Versager ist, dass man einer von gestern ist, der aussortiert gehört?
Da muss man sich eine gewisse Form von Wurstigkeit zulegen, um das durchzuhalten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir inzwischen bemerken, die Probleme, die zu lösen sind, sind viel langfristiger und bedürfen einer viel langfristigeren Bearbeitung als diese Abfolge von Legislaturperioden mit der ja nach der Hälfte beginnenden Konzentration auf den nächsten Wahlkampf und nicht mehr auf die politischen Geschäfte und Inhalte. Das funktioniert so nicht mehr. Also ob man jetzt über Klimawandel, über Nachhaltigkeit redet, ob man über Digitalisierungsentwicklungen redet, ob man über die Frage Rückdrehung der Globalisierung, internationale Beziehungen redet. Und wenn dann immer sozusagen in diesem Rhythmus wieder das Ganze sich nach innen richtet, gewinne ich jetzt die nächste Wahl oder gewinne ich sie nicht, passiert dann lange nichts. Wir erleben jetzt seit letztem Herbst, dass nichts passiert in Deutschland, weil die Regierung sich erst nicht gebildet hat, dann sich entschieden hat, sich nur mit sich selbst zu streiten. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, Mist, um es auf den Punkt zu bringen, gemessen an dem, was eigentlich zu tun wäre.
Was würden Sie, wenn Sie es könnten, verändern?
Vielleicht müsste man darüber nachdenken, Legislaturperioden zu verlängern tatsächlich, um einfach einen Spielraum zu gewinnen. Vielleicht müsste man auch über die Begrenzung von Amtsdauer nachdenken. Wenn ich in die USA gucke und mir überlege, was beispielsweise Barack Obama im zweiten Term gemacht hat, da war er jeweils deutlich entscheidungsfreudiger, weil einfach die Befreiung von der bevorstehenden Wiederwahl da war. Und das macht schon einen Unterschied.
SWR 1, Leute der Woche.
Heinz Strunk war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Kabarettist, Schauspieler, Musiker und inzwischen ein sehr erfolgreicher Schriftsteller. Sein Buch »Fleisch ist mein Gemüse« hat sich 400.000 Mal verkauft und »Der goldene Handschuh«, also die Lebensgeschichte des Hamburger Frauenmörders Fritz Honka, war monatelang auf den Bestsellerlisten.
Ich bin selber 2009 auch erst in den goldenen Handschuh gekommen als Gast und fand es da so tatsächlich faziniert und auch in einem sehr speziellen Sinn unterhaltend, dass ich dachte, da müsste man mal was drüber machen.
Was fanden Sie denn so faszinierend da?
Weil das ist ein einzigartiger Melting Point von den Stammgästen, die ja alle, die Stammgäste sind so, das ist so das Prekariat, wie man das heute so nennt. Das durchmischt sich aber mittlerweile, ob es damals so war, kann ich nicht beurteilen, mit Touristen, mit normalen Leuten, mit Szenegängern. Und es ist ganz oft so, dass ich da Abende erlebt habe, ich gehe da heute noch hin, obwohl die Recherchen ja längst abgeschlossen sind, es gibt Saufkneipen, gibt es in jeder Stadt, aber der goldene Handschuh ist einzigartig und es ist oftmals so lustig und so speziell und so, es ist aufgeladen mit einer Energie, ist schwer zu beschreiben. Und ich habe gedacht, da müsste man was drüber machen. Nun ist es eine Anekdotensammlung über eine Saufkneipe vielleicht etwas wenig. Und dann war ich ganz froh, als ich auf die Idee kam, Mensch, der Honka, der mich ja auch, das habe ich ja mitbekommen, da war ich 12, als es alles aufflog und er.
76 gab es den Prozess.
Genau. Genau, ich bin Jahrgang 62 und das war damals ein ganz großer medialer Aufschlag und da dachte ich, das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt des Buches und dann habe ich dann angefangen zu schreiben.
Und Sie schreiben das ja auch aus deiner Perspektive heraus. Haben Sie da auch für ihn Sympathien entwickeln können?
Naja, es gibt einen sehr, sehr, sehr treffenden Satz der damaligen Gerichtsreporterin Peggy Parnas. Fritz Honka, dieses ärmste aller armen Würstchen, hatte auch noch das Pech, zum Mörder zu werden. Und das trifft das eigentlich ganz gut. Mehr Pech als Honka kann man vielleicht im Leben gar nicht haben. Das soll nicht deine Taten irgendwie rechtfertigen oder entschuldigen. Aber ich habe versucht, das hat sich im Laufe des Schreibprozesses auch so ergeben, meine Haltung. Ich hatte gar keine spezielle Haltung, aber ich habe das irgendwie auch bei meinen Recherchen am Hamburger Staatsarchiv begriffen. Ich konnte das Buch nur so schreiben, mit einer erheblichen Empathie und man sollte ja als Autor doch generell mit seinen Figuren sympathisieren und für die Verständnis zeigen und nicht sich über sie stellen oder so. Und das ist bei Honka hat sich das so ergeben und es wurde ja auch als offenbar richtig angesehen, weil die Kritiken waren ja alle gut.
Wie haben Sie recherchiert?
Ich habe im Hamburger Staatsarchiv angefragt, ob ich die unter Verschluss befindlichen, ich glaube es waren 16 Ordner, ob ich die durchsehen kann. Und die ich war mutmaßlich der erste Mensch seit 1976, seit Prozess, der das durchgesehen hat. Und mir wurde das freundlicherweise gestattet. Und das war auch unbedingt notwendig, weil ich wollte mich nicht dem Verdacht aussetzen, mir da irgendwie einen Schwachsinn auszudenken. So sollte schon alles Hand und Fuß haben.
Spaß und Depression derart authentisch und gekonnt miteinander zu verbinden, das ist die große und die meisterhafte Kunst des Heinz Strunk. So hymnisch schreibt die Welt über einen Schriftsteller, der lange damit gehadert hat, als Künstler nicht entsprechend gewürdigt zu werden.
Ja, es ist so, ich habe das Pech gehabt, dass einige Bücher, die ich vor dem Goldenen Handschuh geschrieben habe, insbesondere mein Buch Junge rettet Freund aus Teich, dass das so untergegangen ist, obwohl es ein ganz, ganz tolles Buch ist, dass das irgendwie gar nicht, das wurde gar nicht wahrgenommen. Also viele haben das gar nicht wahrgenommen, dass ich in diesen 10, 12 Jahren durchaus eine Wandlung gemacht habe von einer leichteren, etwas leichteren popliterarischen Schreibe hin zum hochliterarischen.
Und Sie schauen ja ganz besonders gern auch auf Abgründe. Wo kommt das her?
Naja, also mir sind in meinem Leben mehr Abgründe begegnet, also auch schon alleine in meiner Familie. Und ich habe auch mehr unglücklich verlaufende Biografien beobachtet als glücklich verlaufende. Und das ist, glaube ich, auch der Standard. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, dann entdeckt man allenthalben oft großes Elend. Ich finde diese gute Laune Postulat finde ich grauenhaft und widerlich. Und auch das natürlich befeuert durch die sozialen Medien. Also allein wenn man auf Facebook oder alle tun ja so, als wäre das Leben eine einzige große Feierei, was es nicht ist.
Das ist dieses Vorgaukeln. Sie sprachen gerade auch die eigene Biografie an in der Familie. Oft kann man daraus ja auch schöpfen. Was ist etwas Abgründiges aus der Familie, was Sie vielleicht als Inspiration genommen haben?
Ja, abgründig ist in erster Linie das Schicksal meiner Mutter, die mit 73 Jahren an schwersten Depressionen krepiert ist. Und da habe ich irgendwie unter anderem gelernt, dass es keine Schicksalsgerechtigkeit gibt. Es gibt ja das Lied über 7 Brücken musst du gehen. Und es gibt genug Leute, die können auch über 700 Brücken latschen und es wartet am Ende kein heller Schein auf sie. Und das Schicksal meiner Mutter ist ungefähr das Traurigste, was mir je begegnet ist. Und danach und war ja sehr nah, weil es war eben meine Mutter, ne? So und möglicherweise ist das mag ja sein, dass meine Wahrnehmung etwas selektiv ist und so. Und bin ja bei anderen Leuten froh, die mit guter Laune durch die Welt gehen und dem Leben die schönen Seiten abgewinnen. Das ist ja auch durchaus erstrebenswert, aber bei mir ist es eben nicht so.
Gab's ein spezielles Werk, wo Sie das Leiden Ihrer Mutter auch verarbeitet haben oder fließt das allgemein in Ihr Werk ein?
Also explizit ist es eingeflossen, also als Thema, als einer von 3 Plots in Fleisch, Wein, Gemüse, das ist ziemlich genau beschrieben. Und dann nochmal habe ich das aufgegriffen für das eben erwähnte Buch Junge rettet Freund aus Teich.
Eins gehört. SWR 1.